Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Frauen dürfen wählen. Selbstverständlich. Sie sind vor dem Gesetz gleichberechtigt und gesellschaftlich haben sie in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Dieser Fortschritt ist hart erkämpft worden und aktuell scheint er in Gefahr zu geraten. Den großen Errungenschaften bei den Frauenrechten steht eine Rückwärtsbewegung gegenüber. Politisch setzen sich Positionen durch, die überwunden geglaubte Rollenklischees propagieren. Donald Trump wurde auch von Frauen gewählt. Gleich ein Gespräch mit der Publizistin Sabine Kaiser. Außerdem Frauen in der Fotografie, eine Fotoausstellung in Essen und ein heute beschlossener Tarifvertrag für die Filmbranche. Der soll regeln, wie KI eingesetzt werden darf und wer davon profitiert. Die Gewalt gegen Frauen hat weltweit zugenommen, auch in Deutschland, und zwar in allen Bereichen. Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, digitale Gewalt. Das Gendern, also das Sichtbarmachen, mindestens auch von Frauen durch entsprechende Formulierungen, ist heiß umstritten. Und medizinisch basieren Therapien meist auf Studien an männlichen Körpern. Bei allen Fortschritten in Richtung Gleichberechtigung bleibt viel zu tun. Und es gibt Rückschritte. In den USA wurde ein Grundsatzurteil, das Abtreibungen erlaubte, vom obersten Gerichtshof gekippt. Und der Deutsche Bundestag ringt aktuell, heute nämlich, erneut mit der Frage, ob die Strafbarkeit einer Abtreibung, die im Paragraphen 218 geregelt ist, gestrichen werden sollte. Es gibt einerseits durchaus feministischen Fortschritt und mehr Gleichberechtigung, aber gleichzeitig geht es offenbar mit Karacho rückwärts. Die Publizistin Susanne Kaiser hat diesen Backlash untersucht. Ich habe sie gefragt, wie sie sich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen erklärt.
Es ist etwas, was ich das feministische Paradox nenne. Das heißt, wir sehen tatsächlich seit vielleicht 20 Jahren, vor allem seit 10 Jahren, einen ziemlich steilen Aufstieg von Frauen in allen möglichen Führungspositionen, ne? In gesellschaftlichen Machtpositionen sind sie vertreten. Wir haben auch einen Konsens im Gesellschaftlichen darüber, dass Frauen natürlich gleichberechtigt sein sollen und haben lange im Mainstream ja auch so gesprochen, als wären wir eigentlich schon gleichberechtigt. Und genau dagegen, ne, auch den Verlust von männlichen Privilegien, regt sich aber eben dieser Widerstand. Und das hat sich auch schon über Jahre zusammengebraut, dass wir eben sehen, dass es doch sehr gekränkte Männer gibt, die antifeministische Bewegungen initiieren, sich mit anderen zusammenschließen. Also die Incel-Szene mit der rechtsextremen Szene und mit der Politik und mit religiösen Hardlinern. Und eben versuchen, diese feministischen Fortschritte wieder rückgängig zu machen. Und das sehen wir eben in vielen Bereichen, dass das passiert. Also auf der politischen Ebene ist es jetzt ganz sichtbar geworden, ne, mit der Wiederwahl Donald Trumps, eines verurteilten Sexualstraftäters. Wir sehen es aber auch bei Partnerschaftsgewalt, die zunimmt, und zwar genau in den Bereichen, wo feministische Errungenschaften Frauen mehr Rechte zugestanden haben oder mehr Gleichheit auch zugestanden haben. Also sexualisierte Gewalt, ne, das Selbstbestimmungsrecht über den Körper, Frauen werden wieder zurückverwiesen und reduziert auf diesen Bereich der Reproduktion. Digitale Gewalt, ne, sie werden wieder verdrängt aus der Öffentlichkeit, ja auch aus ihrer Meinungsfreiheit, diese zu äußern, politische Ansichten zu äußern. Ja, und eben in vielen anderen Bereichen, also Femizide beispielsweise haben zugenommen. Ne, da steckt ja auch immer dieses Motiv dahinter, wenn ich sie nicht haben kann in der Trennungssituation, dann soll sie auch niemand anders haben.
Sie haben die politisch-gesellschaftliche Ebene angesprochen, auch mit der Wiederwahl von Donald Trump, der ja, muss man sagen, auch von Frauen gewählt worden ist. Und in diesem Abwehrkampf, so haben Sie das ja jetzt gerade bezeichnet, arbeiten ja eigentlich auch Frauen mit in rechtspopulistischen Parteien. Die spielen eine große Rolle. Giorgia Meloni in Italien, Marine Le Pen, Alice Weidel. Wie passt das zusammen, dass Frauen genau solche Positionen wählen?
Das passt erstmal auf den ersten Blick nicht zusammen. Ist auch eine paradoxe Situation. Aber das kommt ein bisschen aus Frankreich, diese Bewegung. Da hat sich der, was mal der Front National war, hat sich einer Strategie der Entdämonisierung gewidmet unter Marine Le Pen. Das ist ja die Architektin dieser rechtsextremen Partei. Und das heißt, dass man irgendwann erkannt hat, rechtsextreme Bewegungen können eigentlich nur fortbestehen und wieder wählbar werden, auch in der Breite der Bevölkerung, wenn sie moderner auftreten. Und dazu gehört natürlich, und das sind eben die Errungenschaften des Feminismus, ein weibliches Gesicht und auch weibliche Personen. Ja, da kann man nicht eine Riege von Männern, die alle gleich aussehen, hinstellen. Das wäre einfach nicht mehr wählbar heutzutage. Und diese Frauen, die sich dann dafür hergeben, also jemand wie Alice Weidel beispielsweise, hätte ja außerhalb der AfD in der etablierten Partei einfach niemals eine Karriere gemacht. Es ist also eine Zweckbeziehung, eine Nutzallianz, kann man so sagen. Diese Frauen leben aber einen performativen Selbstwiderspruch. Das heißt, die stehen ja nicht für eine feministische Politik, sondern das Programm ist natürlich trotzdem zutiefst antifeministisch, ne? Wenn es um Abtreibungen geht, um Familienaufteilung oder generell das Rollenverständnis von Frauen. Gleichzeitig haben diese Frauen ja aber eine Karriere. Ne, Le Pen, ich meine, ist ja inzwischen unantastbar in ihrer Partei. Bei Alice Weidel sieht es inzwischen auch ein bisschen so aus, als hätte die den Laden einfach übernommen. Ja, Giorgia Meloni genauso. Was natürlich eine ziemlich interessante Entwicklung ist, finde ich, weil das, glaube ich, langfristig diese rechtsextremen Parteien und auch das Verständnis, das Rollenverständnis schon verändern wird, auch wenn es ein performativer Selbstwiderspruch ist zunächst. Übrigens einer, den wir ja auch bei den Tradwives sehen. Ne? Das sind ja diese, die
das mit so sehr Rollenbild wieder pflegen, Mutter und Hausfrau.
Genau, 60er Jahre Hausfrauenehe, die aber natürlich überhaupt keine 60er Jahre Hausfrauenehe leben, einfach weil sie ein Kamerateam um sich haben, jeden Tag diesen hochqualitativen Content irgendwie machen, wie sie in der Küche stehen, irgendwas backen oder braten und damit wahnsinnig viel Geld verdienen als Influencerinnen. Ne, da sehen wir das gleiche Phänomen.
Also sind alle diese Rückwärtsbewegungen im Grunde eher Karrierebewegungen einzelner oder ist es doch eine breite Bewegung, die, weiß ich nicht, vielleicht das letzte Aufbäumen ist einer tatsächlichen realisierten Gleichberechtigung vor einer solchen?
Also es ist schon ein letztes Aufbäumen. Ich würde es aber vielleicht auch nicht wirklich als Rückwärtsbewegung bezeichnen, sondern eher als reaktionär. Das heißt, die Idee ist, die liegt schon irgendwo in der Vergangenheit, aber ja von einer idealisierten Vergangenheit, wie es sie nie gab. Es ist ja auch so, dass Männlichkeit, toxische Männlichkeit, ne, darüber sprechen wir ja seit vielen Jahren inzwischen und dieses ganze patriarchale System einfach so sichtbar geworden ist. Also spätestens seit der MeToo-Bewegung haben wir ein kollektives Bewusstsein darüber, was die Strukturen sind, ne, wo das sozusagen an männlicher Herrschaft liegt und am Patriarchat. Und da kommen wir ja nicht einfach wieder hinter zurück. Das heißt, dieses Rad kann gar nicht mehr zurückgedreht werden. Und das sehen wir ganz besonders eben in den USA, dass diese Bewegungen nur antidemokratisch sein können. Also die können gar nicht mehr eine Demokratie herstellen, wo Frauen weniger gelten oder weniger Möglichkeiten haben oder eben nicht gleichberechtigt sind oder wo das zumindest das Ziel ist.
Sie verfangen aber dennoch auch, die AfD liegt bei 20% in Deutschland. Giorgia Meloni regiert in Italien. Ich habe es vorhin schon gesagt, Donald Trump wurde auch von Frauen gewählt. Also offensichtlich ist es in irgendeiner Weise attraktiv.
Ja, genau, das ist attraktiv, weil wir sehen, dass da doch sehr mobilisiert wird und eine Affektpolitik, nennt man das ja auch, gemacht wird mit Ängsten von Menschen und mit diesem Kontrollverlust, der so inszeniert wird. Wenn das Thema Migration so sehr mobilisiert wird, das so instrumentalisiert wird, dass das sozusagen zum Wichtigsten wird, obwohl wir wirklich dringendere Probleme hätten. Ja, Pflege, Bildung, Infrastruktur, Wirtschaft und so weiter, Digitalisierung, ja, das sind die großen Klimawandel. Das wären die großen Themen, aber die werden irgendwie, weil es nicht so schnelle Lösungen dafür gibt, so ein bisschen gerade mit der Migrationsdebatte weggedrückt. Und auch die hängt ja mit den Geschlechtern zusammen. Ne? Also wir sind nicht mehr wehrhaft wegen des Feminismus. Wir haben keine wehrhaften Männer mehr. Und deshalb reiten hier jetzt Horden von irgendwoher ein. Ne? In den USA sind es Mexikaner, in Deutschland sind Syrer oder wo auch immer her. Das macht einfach Angst. Und das erklärt auch, warum eben auch Frauen solche Parteien dann wählen. Es sind ja oft etablierte weiße Frauen, die beispielsweise Trump gewählt haben. Das liegt einfach daran, dass auch Frauen menschenfeindliche Haltungen haben können, natürlich. Und ja, dieses Thema einfach so angstbesetzt ist. Und eben dieser Kontrollverlust der Gesellschaft damit so stark instrumentalisiert wird. Das ist aber natürlich trotzdem zutiefst antidemokratisch und auch eine Partei wie die AfD, also die wird ja nicht umsonst vom Verfassungsschutz beobachtet. Es gibt nicht umsonst diese Idee des Verbotsverfahrens, die ist natürlich in ihren Grundlagen nicht demokratisch und nicht verfassungsgemäß. Und da müssen wir einfach noch schauen. Also Deutschland stand einfach nie vor dieser Situation. Was bedeutet wehrhafte Demokratie? Wo ist diese Wehrhaftigkeit? Und das wird ja auch gerade ausgelotet und ausgehandelt, wie wir auch sehen, weil einfach eine große Gegenmobilisierung auf der Straße stattfindet. Deshalb, da muss man, glaube ich, erstmal abwarten, was da überhaupt für Lösungen gefunden werden können, was Wehrhaftigkeit angeht.
die Publizistin Sabine Kaiser über politisch motivierte Rückschritte bei der Gleichberechtigung. Ruth Hallensleben war eine Pionierin der Industriefotografie und hat seit den 30er Jahren in ganz Deutschland gearbeitet als selbstständige Fotografin. Der Großteil ihres Nachlasses liegt im Essener Ruhrmuseum auf der Zeche Zollverein und das zeigt nun Bilder im Auftrag. So heißt die Ausstellung mit Werken aus allen Arbeitsbereichen von Ruth Hallensleben. Christiane Vielhaber hat sich das angeschaut. Christiane, sie gilt ja als Pionierin, so schreibt auch das Museum. Ist sie das denn, weil sie als eine der ersten Frauen unterwegs war als Auftragsfotografin? Oder hat das auch mit der Art zu tun, wie sie fotografiert?
Ich glaube nicht unbedingt mit der Art, wie sie fotografiert. Es gibt einen, sie hat sich selber mal als Kumpel mit der Kamera bezeichnet, weil sie auch im Ruhrgebiet in den Zechen fotografiert hat und eine Frau mit 1,79 Größe, wie die dann in so einen Stollen kriecht, das kann man sich ganz gut vorstellen. Aber es gab einen, ich sag jetzt mal Kumpel, der von ihr gesagt hat, alles formt sich nach ihrem Willen. Und man weiß, dass sie meistens eine Trillerpfeife dabei hatte. Und wenn sie irgendwo in so einen Industriebetrieb kam und sie wollte jetzt loslegen, dann hat sie, um sich durchzusetzen, nicht nur mit ihrer Größe, sondern auch mit der Stimme, die Trillerpfeife genommen. Und dann haben die da alle gestanden und haben gebibbert und haben auch das gemacht, was sie gefordert hat. Das ist nämlich, echt sein ist nur, wenn es gestellt ist. Mhm. Und sie hat sich immer unterworfen ihren Auftraggebern. Sie hat, diese Ausstellung zeigt ganz wenige Sachen, die sie selbstständig gemacht hat, wo sie mal in Italien Urlaub gemacht hat. Dann hat sie aber auch diese Fotografien sofort einem, nicht Ullstein, sondern Bavaria, also so ein Verlag, die das verwursten, alles vermarkten, zur Verfügung gestellt. Aber sie hat nie von sich aus irgendwo ein Thema gefunden.
Ja, wenn man sich die Fotografien anguckt, ein paar davon gibt es auch im Internet zu sehen, das sind so ja fast Katalogbilder. Ne? Man sieht Arbeiterinnen an Maschinen, die so wie standardisiert diese Maschine bedienen, als wäre das eine Anleitung dafür, wie man das macht, so exemplarisch. Man sieht aber auch ganz große Industrieanlagen, so Rohre und Röhren, die durch die Gegend führen, Schiffe auf irgendeinem Fluss, die Industriegüter transportieren. Fast alles schwarz-weiß, also so, wie man das fürs Jahrbuch des jeweiligen Unternehmens brauchen könnte, oder?
Genau das. Das war der Hoppenstedt Verlag. Und da muss man immer gleich an Loriot denken. Der Name ist so selten. Der Hoppenstedt Verlag war dafür zuständig, dass die Firmen da angerufen haben und haben gesagt, machen Sie uns eine Broschüre. Und genau hat sie das dann so gemacht. Aber es sind auch witzige Sachen dabei, Jörg. Da sind Aufnahmen zum Beispiel von so einer Gummifabrik. Und dann sind die Arbeiterinnen, die prüfen, ob diese Handschuhe dicht sind. Und die haben dann diese Handschuhe an, so wie Euter. Und dann gucken, es könnte also wirklich surreal sein. Auf der anderen Seite ist ganz viel von der Ästhetik von Renger Patsch, wo man sieht, was in der Industrie passiert, dass man das so nacheinander zeigt. Zum Beispiel die Aufnahmen aus der Rolleiflex-Fabrik in Braunschweig. Da geht's gar nicht um die Arbeiterin, sondern es geht eigentlich, wie die Linsen aufgebaut sind. Und es ist eine Ästhetik. Ich kann Ihnen sagen, es gibt Aufnahmen dabei, da denken Sie an Leni Riefenstahl. So ein junger Arbeiter im Pott und dann hat er hier so eine Kugel. So eine Metallkugel und will werfen und die glänzt gülden und der hat so eine blonde Frisur und so eine richtig schöne mit Scheitel, wie das damals die hatten. Aber das Witzige an dieser Aufnahme ist, der musste so lange stehen, bis das perfekt war und in der Zeit hat sich eine Fliege auf der Brust niedergesetzt. Das ist das Witzige. Aber was diese Ausstellung nicht macht und das finde ich gut, sie machen keine extra Koje mit Nazi-Ästhetik. Denn es sind ganz viele Bilder dabei, wo sie in Aufgängen hängt, dann oben ein Hitlerbild oder sie sehen in Vorgärten im Pütt und überall stehen so Fahnen mit Hakenkreuzen. Da macht man keine Koje von und sagt so, das ist ne, die Hallensleben, die Igitt ist, aber alles andere ist eigentlich tolle, moderne Sehen, was sie gebildet hat.
Wird sie denn als Künstlerin überhaupt sichtbar? Also diese Katalogbilder, die entstehen ja quasi typischerweise immer gleich, ist eigentlich egal, wer hinter der Kamera steht. Und jetzt auch diese ja, propagandistischen Fotos, sie hat auch im Nationalsozialismus Karriere gemacht. Ja, eigentlich sehr, auch. Ja. Wo ist denn da die Ruth Hallensleben?
sie bleibt dahinter zurück. Also als Mensch erscheint sie eigentlich gar nicht. Im Katalog wird vieles überlegt, was auch früher schon nachgedacht wurde, wieso sie war eigentlich Kindergärtnerin und wieso sie dann in diesen anderen Beruf gekommen ist. Wieso sie bei der Elsbeth Grob in Köln eine Lehre machen konnte. Da war sie schon über 30 als Porträtfotografin. Wieso sie da nichts für bezahlen musste, denn damals musste man noch Lehrgeld bezahlen. Wieso sie sich dann auch so früh selbstständig machen konnte. Ich meine, 1933 sich selbstständig zu machen, das bedeutet schon was. Als Frau bleibt sie, oder als Person bleibt sie ganz zurückgenommen. Sie wissen eigentlich, wenn sie aus der Ausstellung gehen, wissen sie nicht, was fand sie denn jetzt richtig gut, mit wem war sie befreundet, welche Ziele hatte sie oder so. Aber man findet auch nichts, was Zeugnis ablegt über ihre Haltung zum Nationalsozialismus.
Im Auftrag ist dann wohl der richtige Titel für diese Ausstellung mit Fotografien von Ruth Hallensleben zu sehen im Ruhrmuseum in Essen. Danke, Christiane Vielhaber. Drehbuchautoren und Darsteller, die haben in Hollywood monatelang gestreikt, auch um klare Regelungen für den Einsatz von KI in der Filmbranche zu erreichen. Denn Computer können inzwischen Drehbücher schreiben und mit ausreichend Datenmaterial auch so gehen und reden wie die Stars. Es muss also geregelt werden, wie KI eingesetzt werden darf und wer von den Umsätzen profitiert. In Deutschland gibt es nun einen KI-Tarifvertrag, der heute vereinbart wurde und zum 1. März in Kraft tritt. Geschlossen haben ihn die Schauspielergewerkschaft BFFS und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Produzenten, auf der anderen Seite dafür die Produzentenallianz. Damit sollen die Persönlichkeitsrechte von Schauspielerinnen und Schauspielern gesichert werden und gleichzeitig Innovationen in der Produktion ermöglicht. Ich habe Björn Böning, den Vorstandssprecher der Produzentenallianz, gefragt, wie denn beides wohl unter einen Hut geht.
Das geht unter einen Hut, indem wir uns in dem relativ langen Prozess zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern angenähert haben. Auf der einen Seite bestand die Befürchtung bei den Arbeitgebenden, dass der Einsatz von generativer KI insgesamt verhindert werden soll. Und auf der anderen Seite die auch aus unserer Sicht durchaus berechtigte Befürchtung bei den Schauspielenden, dass sie künftig ersetzt werden sollen durch die Technik. Und jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden, nämlich dass da, wo Schauspielende und ihre Bilddateien, die es letztlich sind, eingesetzt werden, die Schauspielenden zustimmen müssen und gleichzeitig auch einen bestimmten Anspruch auf Vergütung bekommen.
Also konkret sieht es so aus, dass wenn Doppelgänger vielleicht eingesetzt werden, Avatare eingesetzt werden, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler da auch was davon haben. Das gilt wahrscheinlich auch schon, wenn es nur kleine Veränderungen gibt. Also es ist ja alles möglich eigentlich. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben natürlich ein Interesse daran, in einer bestimmten Weise in Filmen aufzutauchen. Das heißt, sie müssen immer zustimmen, wenn etwas verändert wird?
Ja, genau. Wir regeln drei verschiedene Anwendungsbereiche. Der erste Anwendungsbereich ist der klassische Fall, der Schauspieler erkrankt und es sind noch ein, zwei Szenen zu machen, ob dann hier ein Einsatz von generativer KI diese Szenen ersetzen kann. Das ist oftmals auch im Interesse des Schauspielers, weil er dann nicht nochmal extra nach 3, 4 Wochen zum Set hinfahren muss, sondern durch Zustimmung und Vergütung einen entsprechenden Einsatz auch ermöglicht. Die zweite Möglichkeit ist ein Doppelgänger insgesamt. Also im Prinzip wird die Bilddatei eines Schauspielers, einer Schauspielerin für einen ganz anderen Film verwendet. Das ist natürlich ein größerer Anwendungsbereich und damit auch höher zu vergüten. Und der dritte Bereich ist die klassische Maske. Ja, heute hätte man geschminkt. Künftig wird das natürlich vor allem durch technische Möglichkeiten auch retuschiert. Und auch hier muss der Schauspieler zustimmen und hat gegebenenfalls, wenn die Veränderung doch sehr umfangreich ist, auch einen Anspruch darauf, dass er dafür entsprechend vergütet wird.
Jetzt geht ja die technische Entwicklung immer weiter. KI ist ja auch ein Phänomen, an dem wir sehen können, wie die technische Entwicklung immer weitergeht. Das heißt, wir werden nicht da stehen bleiben, wo wir heute sind bei den technischen Möglichkeiten. Sie sagen, Sie schreiben, es gäbe auch Platz für Innovation. Wo ist denn der?
Der Platz für Innovation ist, dass erstmal es für die Produzentinnen und Produzenten rechtssicher möglich ist, Schauspielerbilddateien für andere Produktionen auch zu verwenden. Das ist im deutschen Persönlichkeitsrecht, auch Urheberrecht, sehr schwierig und wir schaffen mit dem Tarifvertrag die Möglichkeit, dass wir hier, ja, sag ich mal, der Technologie erstmal keine Grenzen setzen, sondern nur einen Rahmen. Und das Zweite ist, dass natürlich künftig man sehen wird, dass sowohl die Stimme als auch das Bildnis der Schauspielenden für weitere Produktionen verwendet werden können. Und damit sammeln wir Daten, die es ermöglichen, auch Produktionen effizienter zu gestalten. Und das ist natürlich im Interesse der Produktionsunternehmen.
Ja, es ist viel günstiger, mit KI zu produzieren. Das wird auch in Zukunft so bleiben, auch wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt auch noch was vom Kuchen abkriegen?
Ich denke ja, und es ist ja vielleicht auch gar keine so schlechte Nachricht, dass man nicht für jede Produktion zum Set muss und seinen Kalender auch entsprechend anpassen muss, sondern dass man gegebenenfalls für kleinere Produktionen dann einfach auch sein Gesicht in Anführungszeichen verkaufen kann. Das passiert übrigens in den USA schon relativ häufig. Es ist eine neue Möglichkeit, Filme zu produzieren, und wir werden doch relativ gespannt sein, welche technologischen Innovationen uns da noch überraschen werden.
Ja, am Ende braucht man vielleicht gar keine Schauspielerinnen und Schauspieler mehr, weil die KI selbst Gesichter produzieren kann, die dann irgendwann vielleicht selber zu Stars werden, obwohl es sie als Person gar nicht gibt.
Es gibt heute in der Tat schon so Art Kataloge von KI-generierten Schauspielenden, aber ich bin doch sehr fest davon überzeugt, und die Produzentinnen und Produzenten auch, dass zum Schauspielen nicht nur ein Gesicht gehört oder eine Bewegung eines Menschen, sondern eben auch der Charakter, die Darstellung, die Mimik, die einem Menschen doch sehr eigen ist. Also wir glauben an die Fähigkeiten der Menschen auch in der Zukunft.
Das war ein längerer Prozess. Warum war es eigentlich so schwierig, sich zu einigen?
Weil doch wir als Produktionsunternehmen große Sorgen hatten, dass die Schauspielgewerkschaften verhindern wollen, dass überhaupt generative KI eingesetzt wird. Und das haben wir doch jetzt so klar geregelt, dass wir generative KI einsetzen können unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich bei den Schauspielenden große, große Sorgen, dass sie komplett ersetzt werden, so wie wir das eben gerade schon besprochen haben. Und diese Sorgen jetzt ein Stück weit zu nehmen, auch durch Rechtsklarheit, ist, glaube ich, auch aller Ehren wert.
Björn Böning, Vorstandssprecher der Produzentenallianz, über den KI-Tarifvertrag, der am 1. März in Kraft tritt. Und auch die Kulturmeldungen mit Hanna Rau beginnen mit künstlicher Intelligenz.
Über 3.500 US-amerikanische Künstlerinnen und Künstler haben sich in einem offenen Brief gegen eine Versteigerung des Auktionshauses Christie's ausgesprochen, bei der KI-Kunst versteigert werden soll. Darunter ein Werk des türkisch-amerikanischen Medienkünstlers Refik Anadol. Sie fordern die Absage der Auktion und begründen das damit, dass die KI-Modelle mit Kunstwerken trainiert worden seien, ohne dass die Urheber dafür bezahlt worden seien. Die Rede ist von Massendiebstahl. Dem entgegnet ein Sprecher von Christie's, dass die meisten der verkauften Kunstwerke auf KI-Modellen basierten, die die Künstler selbst trainiert hätten. Auch Anadol wies die Kritik zurück und warf den Unterzeichnern des offenen Briefes Doomsday-Hysterie vor. Auch in Österreich regt sich Protest. Dort unterstützen zahlreiche prominente Kulturschaffende eine Petition, die sich für den Erhalt des ORF als unabhängigem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender einsetzt. Darunter die Schriftstellerin Marlene Strerowitz und die Schauspielerin Adele Neuhauser, auch bekannt als Wiener Tatortkommissarin Bibi Fellner. Hintergrund sind die Pläne von FPÖ-Chef Herbert Kickl, die Medien nach dem Muster von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán umzubauen. Konkret plant die rechtsextreme FPÖ, das Budget des ORF um 15% zu kürzen und die gegenwärtige Finanzgrundlage zu entziehen. Statt über Gebühren möchte Kickl den Sender aus Staatsmitteln finanzieren. Für den Aktionskünstler, Schauspieler und Chansonnier André Heller kommt das einem Angriff auf die journalistische Unabhängigkeit gleich.
Der Plan dahinter ist, Politiker und ihre Parteien vor Veröffentlichungen unangenehmer Wahrheiten und seriöser, gut recherchierter journalistischer Arbeit zu schützen. Wir müssen uns gegen diese Untergrabungsversuche unserer Demokratie mit allen legalen Mitteln wehren. Es ist die ernsteste Attacke und massivste Kriegserklärung an den ORF seit seiner Gründung.
So André Heller in seinem Videostatement zur Petition mit dem Motto Unser ORF, die bereits über 37.000 Unterzeichnerinnen gefunden hat. Eine Razzia in einem palästinensischen Buchladen in Jerusalem hat den deutschen Botschafter Steffen Seibert alarmiert. Gestern hat die israelische Polizei zwei Filialen des Educational Bookshop durchsucht, dort Bücher beschlagnahmt und zwei Buchhändler festgenommen. Hintergrund ist laut Polizei der Verdacht, dass Bücher mit hetzerischem Inhalt verkauft würden. Steffen Seibert ergriff auf Ex-Partei für die Inhaber der Buchhandlung. Wörtlich schrieb er: Wie viele Diplomaten schaue ich mir gerne Bücher im Educational Bookshop an. Er kenne die Besitzer als friedliebende, stolze palästinensische Jerusalemer, offen für Diskussion und intellektuellen Austausch. Kritik kam auch von mehreren Autoren, die die Razzia als Teil einer Schikanekampagne gegen palästinensische Intellektuelle betrachten.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau, vielen Dank. Die Debatte nach dem Duell von Scholz und Merz, die Zölle und die Pariser KI-Konferenz, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler. Einen guten Abend.